Micha, richtig cool, dass du da bist. Erzähl kurz, woher du kommst. Du bist vermutlich gläubig, sonst würdest du nicht hier vorne stehen. Dein Weg mit Jesus, wo kommst du her? Wieso bist du hier? Go.
Ja, genau. Also ich komme aus Kirchheimbolanden, also hier um die Ecke. Bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Bin halt auch schon früh in die Kirche gegangen. Hab aber dann, ja, mich selbst für Jesus entschieden. Mit 13, 14. Und bin dann, ja, letztes Jahr war ich schon auf einer Bibelschule. Davor war ich ein Jahr in Tansania. Dann war ich auf einer Bibelschule, 3 Monate. Und bin jetzt, ja, seit diesem Jahr wieder hier in Deutschland.
Back in Germany.
Genau, und bin ganz normal am Arbeiten.
Alles klar, sehr cool. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und meine zweite Frage knüpft ein bisschen ans Thema von gestern an. Du warst zwar gestern nicht da, aber du weißt ja, worum es geht. All in, wer weiß noch, welche Bibelstelle wir hatten. Auswendig, nicht auf die Bändchen gucken. Matthäus was? Matthäus was? 14,29. Dankeschön. Ein paar Leute haben aufgepasst. Sehr gut, ich lese das nochmal nach. Matthäus 14,29, wir hatten die Stelle Petrus, der aus dem Boot raussteigt. Und es ging ja so ein bisschen so um Step, Wagen, einfach mal was anfangen. Und du hast ja letztens auch was angefangen und was Mutiges gestartet. Möchtest du davon mal kurz erzählen?
Ja, ich habe einen Hauskreis gestartet für junge Erwachsene, Connect Group nennt sich die. Die habe ich jetzt, die läuft jetzt auch schon 3-4 Monate. Und da treffen wir uns sonntagsabends gemeinsam und haben einfach Austausch über die Bibel, gehen verschiedene Fragen durch und einfach, ja, Gemeinschaft haben, Austausch über Gott und die Bibel. Und es ist einfach so wertvoll, wenn man sich einfach nochmal, ja, einen anderen Rahmen hat, so einen kleineren Rahmen, wo man auch einfach tiefere Gespräche hat. Und ja, das hat mir so Gott aufs Herz gelegt. Und es passt ja schon, was Samuel gestern gesagt hat, so, okay, einfach mal starten, weil ich wusste auch nicht genau, okay, ja, ein paar Fragen waren noch offen, aber einfach machen und Gott macht den Rest.
Ja, Amen, oder? Hey, richtig, richtig cool. Und jetzt, genau, darfst du loslegen. Viel Spaß, Gottes Segen.
Ja, ich bin auch froh, hier zu sein. Genau, ist immer wieder, hier passiert so viel hier in Gerbach, so man denkt, ja, Gerbach, wo ist das überhaupt? Aber von hier ist so eine, ja, so ein Licht geht hier von aus. Und auch, glaube ich, viele werden einfach darauf vorbereitet, um auch, ja, einfach rauszugehen, in Mission zu gehen, evangelisieren, wie jetzt dieses Wochenende das Thema ist. Und zu Beginn habe ich mal so ein paar Fakten einfach mal mitgebracht. Genau, und zwar, vielleicht einfach so bestehen, unkommentiert vielleicht, im 21. Jahrhundert, also aktuell, sind mehr Menschen denn je in Gefahr wegen ihres Glaubens. In 130 Ländern der Welt werden Christen schikaniert bis hin zu Bedrohung an Leib und Leben. Christentum ist der höchste Prozentsatz, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und in 64 Ländern ist keine Religionsfreiheit oder eine stark eingeschränkte. Das sind schon so krasse Fakten, finde ich. Und ja, da ist mir wieder so bewusst geworden, okay, wie viel Verfolgung eigentlich stattfindet in dieser Welt. Und meistens bekommen wir ja jetzt auch gar nicht so mit, so wir leben ja in Deutschland. Hier passiert das eine oder andere, aber jetzt ja nicht, wo wir uns irgendwie Sorgen machen müssen. Und in der Welt ist einfach so viel, wo einfach, ja, Verfolgung stattfindet. Und ja, manchmal macht man sich Gedanken, aber meistens verdrängt man es doch, weil man es doch einfach so gut hat. Klar, in Nachrichten hört man es dann doch immer mal wieder. Oder auch erst über Open Doors, ist ja einmal im Jahr, hat man ja extra so einen Tag, wo man für verfolgte Christen betet. Für Menschen, die einfach, ja, in Not sind. Und da macht man sich mal vielleicht einmal im Jahr so Gedanken, okay, und kriegt einfach so den Einblick, okay, was passiert da eigentlich? Ja, aber warum erzähle ich das eigentlich? Wir haben ja hier Thema Evangelisation, so New Levels und nicht irgendwie Verfolgung. Evangelisieren heißt ja eigentlich rausgehen auf die Straße, was Neues starten, für Jesus brennen, so Liebe, Frieden verteilen, so okay, Gott ist Liebe, Gott ist groß. Ja, aber macht mich auch eigentlich Gedanken über Verfolgung? Ich denke eher nicht, weil wir ja in Deutschland einfach so einen Frieden haben, so eine Freiheit. Aber wenn wir so ein bisschen auch mit Evangelisation sprechen, müssen wir auch mal so das ganze Bild anschauen. Ein bisschen über unseren Tellerrand hinweg sehen, auf die Welt, was da eigentlich abgeht. Und nicht nur in Deutschland bleiben, in größeren Städten, Thiebo oder in Gerbach. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle in die Welt gehen sollen und dort evangelisieren, sondern es fängt natürlich schon vor der Haustür an. Aber trotzdem einfach mal bewusst zu machen, okay, wir leben wirklich in einem Land, wo wir sehr privilegiert sind, wo wir in Freiheit leben und uns auch einfach treffen können in Freiheit. Und das sich wirklich bewusst zu machen, ja, was eigentlich andere Menschen durchleben, wenn sie in andere Länder gehen, missionieren oder auch andere Christen, wenn sie sich in anderen Ländern, jetzt Iran, Irak, Nordkorea, wenn sie sich dort für Jesus entscheiden, wenn sie dort gläubig werden, was es eigentlich bedeutet, okay, ein Leben für Jesus zu leben. Und ich denke, wichtig ist auch, sich da bewusst zu machen, okay, für diese Menschen zu beten, für diese Menschen einzustehen, für unsere Geschwister einzustehen und auch an sie zu denken. Aber auch im Endeffekt so, okay, kein Mitleid zu haben, oh, warum geht's denen so schlecht? Auch wenn sie ihr Leben riskieren, so sind sie trotzdem so im Herrn und der Herr schenkt ihnen Kraft dadurch. Ja, ich finde es so beeindruckend, wenn Missionare in so Krisengebiete hineingehen, wenn sie sagen, okay, ich verlasse Deutschland, also Gott hat mir aufs Herz gelegt, so in Länder zu gehen, wo vielleicht Verfolgung stattfindet, was diese Missionare eigentlich für ein Gottesvertrauen haben, was diese Missionare eigentlich auch alles verlieren können und auf welche Gefahren sie sich aussetzen. So. Sie gehen dorthin und wissen, okay, vielleicht komme ich dort nicht lebendig raus, ich muss aufpassen, was ich sage, ich muss aufpassen, wie ich mich verhalte. Und ja, das hängt ja nicht nur dem Missionar ab, sondern die Familie hängt ja auch ab, vielleicht Kinder, Frau, und da ist man ja auch ein bisschen verantwortlich dafür. Ja, sie setzen einfach ihr Leben aufs Spiel. Und ich finde es aber trotzdem krass, so okay, dass sie einfach trotzdem hinausgehen, weil die wollen diesen Christen dort in diesen Ländern Beistand leisten und auch evangelisieren, Menschen von Gott zu erzählen, vor allem ja in muslimischen Ländern, wo ja das noch nicht ganz so, wo Jesus eigentlich überhaupt kein Mittelpunkt ist, überhaupt kein Gesprächsthema ist. Und ich habe mich auch schon mit dem einen oder anderen ja auch so unterhalten. Ich war ja auch in Tansania, in Ostafrika. Da sind auch ein paar Missionare, wobei Tansania ist eigentlich kein Land, so wo auch Verfolgung stattfindet. Aber da bin ich mit dem einen oder anderen ins Gespräch gekommen. Und viele wollen gar nicht, dass man dass man sozusagen dafür betet, dass die Verfolgung stoppt. Sondern viele wollen, dass man für die Verfolger betet, dass sie ihr Herz öffnen für das Wort Gottes. Dass sie ihr Herz öffnen für die Liebe, wenn sie ins Gespräch kommen. Und das finde ich so beeindruckend. Okay, sie wissen, okay, diese Verfolgung, die muss stattfinden irgendwie, weil es auch in der Bibel drin steht. Weil in der Bibel in Johannes 15, 20, da steht drin, Jesus spricht, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Ja, also sagt Jesus schon, okay, Jesus wurde verfolgt und deswegen müssen wir auch verfolgt werden. Und deswegen sind diese Menschen, die dort leben, so akzeptieren das, okay, wenn sie in Verfolgung leben, aber sie wissen auch, dass Gott ihnen Kraft gibt. Und das ist einfach ja immer wieder so beeindruckend. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich auch für diese Verfolger beten, sodass sie ihr Herz wirklich öffnen und dass diese Menschen vor Ort auch Kraft und Mut haben, vom Glauben zu erzählen. Ja, ich möchte jetzt noch so zwei kurze Storys erzählen, als ich in Tansania war, die ich so mitbekommen habe, als ich es nicht direkt mitbekommen habe, sondern auch nur erzählt. Aber das hat mich doch stark bewegt, und zwar der Missionar, also der Missionar, der dort gelebt hat, der diese Mission gegründet hat, der ist mit einem einheimischen Missionar im Nachbarland, hat er besucht. Dort war gerade irgendwie ja so ein Aufstand, war so ein bisschen, ja, zwei Gruppen haben sich gefunden und wollen sich irgendwie gegenseitig ein bisschen bekämpfen. Und die haben gesagt, so sie haben es auf dem Herz bekommen, dort hinzugehen und einfach das Evangelium zu verkünden, dort für diese Menschen da zu sein, waren auch einige Christen dort in diesem Gebiet. Und die sind dann hingefahren, mit, ich glaube, insgesamt zu 4 zu 5. Und die haben im Auto, haben sie dann so irgendwie so einen Impuls bekommen, okay, es kann sein, dass wir dort nicht lebendig rausgehen. So haben sie dann auch so ins Gebet gebracht, während der Autofahrt, und so klar gemacht, ja, okay, wir wollen aber trotzdem dorthin so. Und die sind dann auch dorthin, haben evangelisiert, haben Menschen Beistand gegeben. Und der einheimische Missionar und der deutsche Missionar, so, die haben dann sich irgendwie getrennt, haben sich irgendwie verloren. Und zu nachmittags wollten sich wieder finden, wollten sich suchen. Aber der deutsche Missionar hat diesen einheimischen Missionar nicht mehr gefunden. So, die haben überall nachgeguckt, überall gefragt. Und dann hieß es irgendwie, ja, der ist gestorben bei einer Messerattacke. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und dieser einheimische Missionar, der hat dann Frau und ein Kind hat er hinterlassen, ist dann gestorben dort. Und das fand ich einfach so krass so beeindruckend. Okay, sie wussten, okay, wenn sie jetzt dorthin gehen in dieses Land, so werden können sie umkommen. Und es ist auch passiert bei dem einen. Und was mich aber stark beeindruckt, ich habe mit dem Sohn gesprochen, der ist jetzt auch bei der Mission, arbeitet er mit. Und der hat gesagt, er ist so ein Frieden darüber. So, er hat irgendwie keinen, keine Frust irgendwie so gegenüber dieser Person, die den eigenen Vater getötet hat, sondern er hat gesagt, ja, ich habe einfach so einen Frieden, weil ich wusste, dass mein Vater so ein Mann Gottes war, so er musste dorthin gehen. Und es hat mich so stark bewegt, dass er sich damit einfach so abfinden konnte und auch selbst so diesen Frieden hatten. Er hat auch gesagt, okay, wenn Gott mir so festlegt, würde ich auch rausgehen in ein anderes Land und dort, auch vielleicht, wenn ich sterben werde. Das hat mich doch schon stark, bewegt, diese Geschichte. Und was mich auch, krass bewegt hat, ist eine andere, die Person habe ich auch dann, war ich ein Jahr eigentlich täglich mit dieser Person zusammen, das war Johannes, der war auch dort in der Mission angestellt und der ist in der nicht-christlichen Familie groß geworden und hat sich aber dann mit 12, 13 Jahren für Jesus entschieden, hat sein Leben Jesus gegeben und ihr müsst wissen, dort ist es so, Tansania, die haben viele Stämme, so Tribes und das war das die Maasai-Tribes und die haben irgendwie so eine eigene Kultur, eigene Tradition und vieles, viel mit so Götter oder auch Zauberei, Hexerei, viel in was da, in Esoterik sowas ist, was da hingeht. Und er hat gesagt, sodass die Familie da auch so ein bisschen involviert war. Und als er sein Leben Jesus gegeben hat, hat die Familie ihn rausgeschmissen. So, die haben gesagt, nee, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun. Mit 12, 13 musst du dann irgendwie gucken, dass er selbst damit zurechtkommt, auf der Straße irgendwie Essen zu bekommen. Und die Mission hat dann Johannes aufgenommen, diese Person. Und seitdem brennt er einfach für Jesus. Und das fand ich auch krass, okay. Und er wusste auch im Endeffekt, okay, wenn er sein Leben Jesus gibt, wird er von seiner Familie irgendwie verbannt, weil das so Kultur war. Das war so, man durfte nicht an Jesus glauben. Ich find's krass so, wie diese Menschen einfach damit umgehen und wissen, okay, trotzdem, wenn ich aus der Familie raus verstoßen werde, trotzdem möchte ich an Jesus glauben. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und in der Bibel sehen wir auch einige Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und die sind für mich auch sehr große Vorbilder. Alle voran Paulus. Paulus hat ja ziemlich viele Briefe auch geschrieben und er war so ein Mann, so ein Evangelist. Er ist einfach rausgegangen von Ortschaft zu Ortschaft und dem war egal, so, was andere Menschen denken. Er ist einfach rausgegangen und hat gepredigt. Und ich möchte kurz die Geschichte vorlesen mit Paulus und Silas, kurz bevor sie als sie ins Gefängnis gekommen sind. Und die waren dann auch wieder unterwegs, von Ort zu Ort und waren an einem Ort und dort haben die auch wieder vom Glauben erzählt und dann wurden die gefangen genommen. Und dort gehen wir rein in Apostelgeschichte 16, 23 bis 34. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren, das sind so obere Befehlshaber, sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seinen Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind doch noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündete ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich, Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wow, was für eine Story. Vielleicht kennen die meisten diese Geschichte, aber das ist so, also ich finde einfach, das steht so ein bisschen so, okay, das kann passieren, wenn du, ja, evangelisierst, wenn du rausgehst in andere Länder. Und was ich krass finde, ist, dass Paulus und Silas trotz diesen Umständen, in denen sie waren, in diesem Gefängnis, dass sie trotzdem Gott loben und preisen. So, sie waren so in ihrer tiefsten Situation, hatten eigentlich keinen Ausweg mehr, waren so mit den Füßen gefesselt, so selbst die Füße konnten sie nicht mehr bewegen. Und trotzdem, das, was sie machen, ist einfach Gott zu loben, zu preisen und Gott einfach ja mit ins Gebet zu nehmen. Und was mich auch ja zum Nachdenken gebracht hat, ist Paulus und Silas, als dieses Erdbeben kam und die Ketten aufgesprungen sind, die Mauern eingerissen sind, Paulus und Silas sind nicht weggerannt. Die Türen waren ja offen, sie hätten einfach rausrennen können und sagen, ja, danke Gott, dass du uns befreit hast, danke, dass wir jetzt wieder draußen sind und draußen wieder evangelisieren. Die sind trotzdem drin geblieben und haben mit dem Wärter noch gesprochen, weil sie den Wärter irgendwie so im Herzen hatten ihm noch das Evangelium noch erzählt. Und ja, und so ist ja dieser Wärter und auch die Familie dann zum Glauben gekommen. Das finde ich auch sehr beeindruckend. So, vielleicht, ja, ich habe drüber nachgedacht, ja, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt offene Türen hätte? Ich würde wahrscheinlich auch direkt rausrennen und sagen, ja, danke, dass ich jetzt befreit bin. Aber die haben erst noch das Evangelium verkündet. Die hatten einfach so eine Barmherzigkeit gegenüber diesen Gefängniswärter gehabt. Und wollten ihm ja einfach ja das ersparen. Er wollte sich nämlich umbringen, der Gefängniswärter. Ja, und am Ende ist die Familie gläubig geworden. Und ich denke, da ja, hat Gott einfach so Großes bewirkt. Doch wie sieht es eigentlich in unserem Umfeld aus? Wir leben ja im Land, wie ich schon vorhin gesagt habe, hier herrscht Religionsfreiheit, ohne Verfolgung. Wir können uns hier frei treffen, so in diesen Räumlichkeiten. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass da irgendwelche Männer gleich reinstürmen und uns irgendwie gefangen nehmen, weil wir hier über den Glauben sprechen, sondern wir leben wirklich hier. Unseren Glauben frei kundtun. Hatten ja auch jetzt bis vor kurzem eine christliche Regierung, also auch in der Politik sind einfach christliche Werte, die einfach mitgegeben werden. Und da können wir eigentlich wirklich froh und dankbar sein, dass wir einfach so in einem privilegierten Land leben, dass wir uns einfach ja keine Sorgen machen müssen. Aber trotzdem wird es auch immer wieder Widerstände in unserem Alltag geben. Ich denke, die meisten kennen das, Widerstände im Alltag, weil einfach doch Abneigung herrscht gegenüber dem Glauben von vielen Personen. Für viele ist der Glaube so ein bisschen okay, altmodisch. Es ist vieles Schlimmes passiert in der Kirchengeschichte. Man hat so viele Regeln, so viele Gesetze, Gebote, so man hat eigentlich keinen Spaß an am Leben, weil man sich einfach an irgendwas gebunden ist. Das ist das, was viele unter Glaube verbinden und dadurch auch diese Abneigung, warum auch diese Abneigung dann herrscht. Und ja, ist vielleicht auch oft so, okay, wenn man über den Glauben spricht, vielleicht mit Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Studiumkollegen, man wird vielleicht so ein bisschen, ist vielleicht so ein bisschen zum Gesprächsthema. Man kommt dumme Kommentare, es wird hinterm Rücken gesprochen, kleine Witze werden gemacht, Verspottungen, vielleicht auch Ausgrenzung. Das wird passieren, so. Das sind diese Widerstände, die einfach da sind. Und das, was uns widerfährt, das kann uns auch wirklich verletzen. Vielleicht sogar mehr verletzen, wie jetzt durch Schläge, weil Worte haben einfach enorme Kraft. Es geht wirklich bis in unsere Seele hinein, wenn wir das so mithören von anderen Freunden, vielleicht auch vielleicht guten Freunden, die aber nicht gläubig sind, die dann über den Glauben irgendwie was sagen. Und vielleicht ist dann auch so okay, dass man so ein bisschen Resistenz wird, darüber zu sprechen, oder beziehungsweise nicht so preisgeben möchte, okay, dass man gläubig ist oder was man sonntags macht. Man hat so eine Maske auf oder so, man sagt ja auch manchmal, es gibt ein Sprichwort, okay, ist ein Sonntagschrist, so sonntags gehen wir in die Kirche, so brennt voll fürs Feuer und dann unter der Woche auf der Arbeit, in der Schule, so versteckt man sich so ein bisschen, so man schaut eher drauf zu, man macht vielleicht das auch mehr, was ja die Freunde machen, so vielleicht auch, man lästert mit oder man verfällt so ein bisschen wieder auf so eine Couch oder man setzt wieder diese Maske auf, die einfach dieses Christsein ja versteckt. Ja, und man versucht so möglichst wenig einfach über den Glauben sich auszutauschen, das Gesprächsthema Glauben einfach zur Seite zu schieben. Ja, aber ich glaube, das ist das, was Jesus eigentlich nicht möchte. Und gibt's in der Bibel ja auch eine Stelle, und im Endeffekt ist ja schon fast so, okay, dass wir, wenn wir diese Maske aufziehen, sondern nur sonntags so in diese Maske wieder absetzen, so ein bisschen, dass wir im Endeffekt Jesus so ein bisschen verleugnen, wie Petrus es gemacht hat. Kurz bevor Jesus ja gekreuzigt wurde, ist er ja auch, wollte möglichst nahe an Jesus sein, ist ja mitgegangen mit Jesus und hat dann Jesus dreimal verleugnet, bevor der Hahn dreimal krähte. Und was mich auch, er wusste es, Petrus wusste es ja, dass er Jesus verleugnen wird, hat so gesagt, nee, das werde ich niemals tun, und trotzdem hat er es gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr krass. Er wusste, okay, ich werde Jesus verleugnen. Oder Jesus sagte, dass er ihn verleugnen wird. Und im Endeffekt hat er es gemacht, obwohl er es genau wusste. Und ja, bei mir, manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen wie Petrus, dass ich in einigen Situationen ja irgendwie doch nicht für Jesus einstehe. So ein bisschen, ja, mein eigenes Ding oder so ein bisschen wieder meine Maske aufsetze und Jesus einfach, das Gespräch mit Jesus auch einfach so umgehen möchte. Und früher war es wirklich ein sehr großes Problem bei mir, in der Schule und auch in der Ausbildung, Anfang der Ausbildung. Da hatte ich wirklich Hemmungen gehabt, über den Glauben zu sprechen, weil ich nicht genau wusste, okay, wie meine Freunde reagieren, oder ich wusste, okay, die werden dann mit Abneigung darüber reagieren. Die haben immer gefragt, ah ja, wollen wir sonntags was machen? Sonntags morgens oder sonntags abends, je nachdem, wann der Gottesdienst war. Hab ich gesagt, nee, ich kann leider nicht. Aber ich habe immer irgendwelche Ausreden gesucht, um nur nicht zu sagen, dass ich in die Gemeinde gehe, dass ich in die Kirche gehe. Oder auch zum Jugendkreis habe ich irgendwelche Ausreden gesucht, ja, warum ich an dem Abend nicht kann. Ja, ich wollte irgendwie mich da so ein bisschen verstecken und dieses Thema Glaube einfach nicht als Gesprächsthema zu eröffnen, weil ich diesen Widerstand oder diese Ablehnung einfach nicht vertragen hätte vielleicht oder einfach Angst davor hatte. Ja, und auch heute ist es ab und zu noch so, ist nicht mehr so extrem wie früher, aber je nachdem, welche Beziehung ich gerade so zu Gott bin, merke ich, okay, wenn ich eine starke Beziehung habe, so habe ich überhaupt kein Problem, so bin ich offen, kann ich rausgehen auf die Straße oder meinen Freunden so von Jesus erzählen, da bin ich so voll on fire. Aber dann, wenn ich merke, okay, so lässt alles so ein bisschen nach, Bibel lesen lässt noch so ein bisschen nach, dann merke ich, okay, da brauche ich doch mehr Mut, um über den Glauben zu sprechen. Aber was mir so geholfen hat oder wo ich diese Umkehr hatte, wo ich merkte, okay, ich möchte wirklich für Jesus brennen, weil davor hatte ich wirklich nie dieses Feuer gehabt, will ich mal sagen, war eigentlich so eine krasse Begegnung, nachts einmal mit Gott hatte, wo Gott mir einmal so alles so aufgesagt hat, okay, was einfach falsch lief. Und seitdem hat sich so mein Leben so 180 Grad gedreht und ich bin einfach so offen für den Glauben geworden. Ab dem Zeitpunkt, es war natürlich auch so ein Prozess, und dieser Prozess wurde so verstärkt durch Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft mit Christen, Konferenzen, Worship-Abende, Jugendveranstaltungen, so wie jetzt auch dieses Wochenende. Das wurde alles so mit reingenommen in diesen Prozess, wo ich einfach mehr und mehr offener wurde für den Glauben. Ja, und das hat mich ja doch sehr, sehr stark geprägt und ich bin da einfach viel offener geworden für diesen Glauben. Und ab dem Zeitpunkt war es mir auch egal, was andere über mich denken. Es war nur wichtig, was Gott über mich denkt. Und ich glaube, das ist so wichtig, sich bewusst zu machen, dass es egal ist, was andere denken, sondern es ist nur wichtig, was Gott über einen denkt. Und Gott denkt nur Gutes. Gott sieht dich als geliebtes Kind. Und das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Und ja, diese krasse Begegnung, die ich so mit Gott hatte und wo ich einfach offener wurde in meinem Glauben, konnte ich auch als Zeugnis dann nehmen für andere Menschen, um einfach ins Gespräch zu kommen. Wenn sie sagen, oha, krass, warum bist du so offen? Warum gehst du ein Ding so ein bisschen aus dem Weg? Habe ich immer das Beispiel genommen, okay, Gott hat mich verändert, Gott hat mich geprägt und konnte immer dann wieder darauf zurückgreifen als Zeugnis. Ich denke, es ist wichtig, wenn man auch evangelisiert, wenn man mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, mit Klassenkameraden, mit Arbeitskollegen, dass Zeugnisse einfach so eine Kraft haben. Wenn man über sein eigenes Leben berichtet, so was Gott in einem selbst gemacht hat, das ist viel interessanter, als wenn man irgendwelche Geschichten aus der Bibel vorliest oder irgendwelche Geschichten erzählt aus der Bibel. Ja, weil es einfach eine Bindung ist, einfach eine persönliche Beziehung, die man mit einer anderen Person hat, und dann ist die eigene Story viel effektiver. Und Paulus hat das auch gemacht. In der Bibel gibt es auch, in der Apostelgeschichte steht ja auch, da hat Paulus auch über seine Bekehrung, hat er da einfach sein Zeugnis erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Ich will euch einfach Mut machen, dass ihr diese Menschenfurcht, die ihr habt, einfach abzulegen, bei Gott abzulegen. Dass ihr einfach, ja, jetzt einfach in der Zeit auch einfach diese Möglichkeit nutzt, es bei Gott abzulegen. Und auch offen für den Glauben zu sein, gegenüber Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Studienkollegen, dass ihr da einfach wirklich offen seid für diesen Glauben, dass ihr einfach diesen Mut bekommt, rauszugehen. Jetzt nicht rauszugehen, aber einfach in eurer Nachbarschaft das Evangelium zu verkündet. Und es ist auch wichtig, mit diesen Widerständen umzugehen, dass ihr auch einfach lernt, okay, wie gehe ich mit diesen Widerständen um, wenn ich Anfeindungen bekomme. Und das Wichtige ist wirklich zu wissen, dass Gott größer ist und dass ihr da einfach keine Angst haben müsst. Denn Gott ist bei euch, auch wenn ihr euch vielleicht gerade so in einer Downphase fühlt. Gott ist bei euch, wie auch Gott bei Paulus und bei Silas war im Gefängnis, ist Gott auch bei euch in euren Situationen. Und so viele Menschen dort draußen, so viele eure Freunde vielleicht und auch andere Menschen sind auf der Suche nach etwas, was ihnen einfach füllt, was ihr Herz füllt. Und diese Menschen suchen es in der Welt nach so vielen Möglichkeiten, aber sie finden es einfach nicht. Und diese Menschen brauchen wirklich das Evangelium, diese Menschen brauchen euch, damit ihr Gottes Wort verkündet. Und in Römer 8, 35 steht drin, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christus. Es ist so krass, okay, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christus. Diese Liebe ist beständig und Gott ist größer als die Widerstände und Anfeindungen. Gott ist größer als die Widerstände und Anfeindungen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, bevor wir nochmal im Worship-Teil gehen. Dann könnt ihr dann auch ja, während der Worship-Zeit einfach so mal in euch hineingehen. Einmal, wo und wann hast du noch Hemmungen, über deinen Glauben zu sprechen? Und was würdest du für Jesus aufgeben? Wo und wann hast du noch Hemmungen, über deinen Glauben zu sprechen? Und was würdest du für Jesus aufgeben? Ich möchte noch beten. Ja, danke, himmlischer Vater, dass du hier bist. Danke, dass du diesen Raum füllst. Danke, ja, für diese Zeit hier. Danke für diese Konferenz. Danke, dass wir dir näher begegnen können, Herr. Danke, dass du Beziehung möchtest mit uns Menschen, Herr. Und danke, dass du da bist in unserer schwierigen Situation. Danke, dass du da bist, wenn wir rausgehen und über dein Wort sprechen, Herr. Danke, dass du uns täglich stärkst. Und ich möchte dir auch die Menschen hingeben, Herr, die alltäglich verfolgt werden, die für deinen Namen verfolgt werden. Und ich bitte dich, dass du da einfach bei ihnen bist, dass du ihnen Kraft gibst, da durchzugehen, dass sie wirklich dein Wort verkünden können, Herr. Ich bitte dich auch für die Verfolger, dass sie auch wirklich offen sind für dein Wort, dass sie offen sind, um deine Wahrheit zu erkennen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch uns Kraft gibst, jeden Tag, dass wir auch bei uns in unserem Umfeld auch wirklich ein Licht sein dürfen, Herr. Bitte nimm diese Menschenfurcht in uns und bereite uns vor. Gebe du uns Autorität, hinauszugehen auf die Straße, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der größer ist als all diese Widerstände, all diese Anfeindungen, Herr. Herr, ich bitte auch, dass du diesen restlichen Tag einfach noch segnest und dass wir einfach eine gute Gemeinschaft haben, Herr. In Jesu Namen. Amen.